Wir sind letztes Mal nicht bis zur Hälfte von Psalm 37 gekommen, wie ich vermutet hatte und befürchtet und so weiter. Aber wie letztes Mal schon gesagt, das macht so gut wie fast wenig, denn wir arbeiten einfach gut weiter durch. Und wenn der Herr schon vorher wiederkommt, bevor wir den Psalm fertig haben, dann ist auch nicht schlimm. Ich lese tatsächlich einmal noch die ersten 15 Verse vor, dass wir uns noch einmal hineinfinden in das, was letztes Mal dran war. Auch wenn ihr euch wahrscheinlich nicht alles angehört habt, nochmal, was ich dazu gesagt habe, das macht auch nichts. Könnt ihr jetzt trotzdem hinterher nochmal tun. Also, von David: Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch über die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Und deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, aber die des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider ihn. Aber der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und sie morden die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. Also, der Anfang geht halt noch ein bisschen darum, ja, es geht dem Gottlosen doch eigentlich viel besser. Das wäre jetzt aus dem zweiten Lied eben, wie heute nochmal gesungen: Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass sich der im, das, normalerweise kann ich, aber natürlich jetzt gerade nicht, so nochmal. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass ihm der im Schoß sitze, der sich mit stetem Glück gespeist, die Folgezeit verändert viel und setze täglich in sein Ziel. Genau. Das ist das, was David sich hier auch zusagt. Sich und vielleicht auch seinen Söhnen und alles Mögliche. Und jetzt geht's aber dann plötzlich, kippt's in die nächste Strophe: Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist im Höchsten alles gleich. Den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Und dann geht's jetzt eben in Vers 16 los. Los und weiter. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Also, ne, wenig gegen Überfluss ist erstmal hier einander gegenübergestellt und auf der anderen Seite gerecht und gottlos. Weil das ja interessanterweise der Hauptgegensatz ist in der Bibel. Also, wir haben zwar schon auch das Ungerechte genannt werden, aber interessanterweise wird der Gottlose immer als so, also der Gottlose ist ein Synonym für den Ungerechten. Warum? Weil der Gottlose derjenige ist, von der Ursprungsbedeutung her, der den Weg verlassen hat. Und derjenige, der gerecht ist, der ist halt mit dem Weg Gottes unterwegs, auf dem Weg Gottes, mit dem Weg halt mit Jesus. Und jetzt nochmal dieses: Das Wenige, das der Gerechte hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Finde ich erstmal interessant, es sind nicht alle Gottlosen. Also, anscheinend, wenn alle Gottlosen ihren Reichtum zusammentun, ist es immer noch besser als das Wenige. Das ist jetzt nur spekuliert. Aber warum ist das Wenige, das der Gerechte eben hat, viel besser? Es liegt daran, dass der Gerechte weiß, wie er umgehen soll damit, auf Gottes Art und Weise. Warum? Weil der Gottlose das alles nur für sich nimmt. Also vielleicht gibt er noch an seine Familie weiter, aber ansonsten alles nur für ihn. Es gibt ja diverse Leute, die sagen, es reicht mir, wenn Gott mich so weit versorgt, dass ich meine Familie versorgen kann. Das ist tatsächlich das Verhalten der Gottlosen. Warum? Weil das so insofern egoistisch ist, dass ich sage, ich habe nur genug für mich. Aber ich gebe nicht anderen weiter. Der Gerechte, das kriegen wir später auch noch mit, also schon in den nächsten Versen. Der Gerechte ist derjenige, der abgeben kann von dem bisschen, was er hat. Und der dadurch dann aber feststellt, dass er dann mehr hat als alles andere. Warum? Weil er eben weiß, in Gottes Hand ist das Wenige, was ich habe, viel, viel mehr. Bestes Beispiel für uns als Christen ist die Speisung der 5000. Also, David hat jetzt kein Brotvermehrungswunder gehabt, aber er hat das Einzige, was er noch einigermaßen wissen konnte, war halt das Manna, das dann aber jeder für sich nur extra sammeln sollte und halt da hat das, was allen jemand sich halt mehr gesammelt hat, ist halt dann verdorben. Aber eben Speisung der 5000. Nehmen wir jetzt mal die Johannes-Variante. Jesus sagt zu Philippus, wie kriegen wir jetzt genug davon her? An Essen. Und Philippus, der da geprüft wird und die Prüfung irgendwie doch nicht besteht, sagt, ja, selbst mit 200 Denari, also 200 Tageslöhnen, kriegen wir nicht genug Essen für die Leute hier. Dann kommt Andreas, der Bruder des Petrus, und sagt, hier ist ein kleiner Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Gibt das an Philippus weiter. Und beide sagen, ja, aber was ist das für so viele? Also, wir wissen schon, okay, hier ist ein Junge, der da hat es abgegeben. Ich hoffe, er hat es abgegeben. Das steht ja tatsächlich nicht. Vielleicht haben sie es doch im Irrbach abgenommen. Aber nee, also, der eine Junge. Und was macht Jesus? Er dankt Gott dafür, nachdem er den Jüngern gesagt hat, dass sich die anderen in Gruppen zusammensetzen. Und dankt Gott dafür und sagt dann, hier, verteilt es, bricht das Brot und gibt es den Jüngern weiter. Und am Ende sind eben 12 Körbe übrig von den Resten. Nachdem alle komplett satt geworden sind. Das eine, gern nochmal meine Predigt anhören, die habe ich bei YouTube mittlerweile. Wie kann man da verhungern? Das sind so diese 5 Personen, die dann halt trotzdem verhungern könnten, rein hypothetisch. Was wir dann geistlich umsetzen können oder nicht umsetzen wollen mit Predigten und Bibelabenden und so weiter, die wir hören. Und dann aber eben jetzt nochmal dieses, es ist nicht klar, wo sich das Brot ganz genau vermehrt hat. Ob Jesus einfach immer weiter ausgeteilt hat, wäre ja eine Variante. Wahrscheinlicher ist es aber, dass es sich bei den Jüngern angefangen hat zu vermehren und auch bei den anderen, also bei den Gruppen, in denen sie saßen. Dass jeder weitergegeben hat und dadurch wurde es immer mehr. Und das funktioniert bei allen möglichen Dingen. Interessanterweise, da wo ich mich wirklich komplett auf Gott verlasse, so wie Jesus es da ja auch getan hat, hat gewusst, diese 5 Brote und 2 Fische können im Fleisch nie 5000 Mann plus Frauen und Kinder satt machen. Aber hat gewusst, das bisschen, das ich habe, das fangen wir jetzt an rauszugeben und dann tut Gott sein Wunder. Die Geschichte habe ich vor ein paar Wochen mal erwähnt, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Psalm. Martina Thiemann heißt sie, ist Missionarin, also Kindermissionarin in Südafrika zumindest gewesen. Und sie hatte 50 Lollis gekauft, weil sie den Kindern eine Freude machen wollte. Es waren über 200 Kinder da. Problematisch, und sie hat sich dann aber gedacht, nee, also wenigstens 50 Kinder sollen ja was haben. Also, das jetzt, ne, also, das jetzt nicht wenigstens irgendwie was anderes ist, ich weiß gar nicht, ob sie dann auch vorher gedankt hat, aber auf alle Fälle, sie hat angefangen auszuteilen und am Ende hatte jedes Kind einen Lolli und sie hat noch übrig gehabt. Das ist übrigens dann, also dieses, es ist noch übrig, ist der Überfluss, den Gott dann uns auch zeigt, damit er wirklich sagen kann, guck mal, es gibt wirklich genug für alle. Und du kannst von diesem Überfluss jetzt noch weiter abgeben. Also, das ist das Wenige, das ein Gerechter hat. Ganz gleich, was es ist, aber wenn er das anfängt weiterzugeben, also ganz egal, was Gott gegeben hat, es ist vielleicht nur ganz wenig, aber ich sage, im Vertrauen auf Gott fange ich an, das weiter zu verteilen. Das funktioniert am besten zu üben, dass man tatsächlich macht mit dem Wort Gottes und mit Liebe. Weil die beiden kriegt man dann, da denkt man, ich habe so wenig, aber je mehr man davon rausgibt, desto mehr hat man davon. Vers 17. Denn der gottlosen Arm wird zerbrechen, aber der Herr erhält den Gerechten. Jetzt habe ich gerade noch einen ganz kurzen Nachtrag zum Vers 16 mit den Speisen der 5000, nämlich die Jünger haben es ja selber auch nicht kapiert, dass das bei Jesus immer wieder funktionieren kann, sodass ein halbes Jahr später, als sie in einer anderen Region waren und 4000 Mann da waren, sie hatten 7 Brote und ein paar Fische und sie haben nicht kapiert, dass Jesus das gleiche ja nochmal machen könnte. Und es heißt dann später, ihre Herzen waren verhärtet, weil sie noch nicht verstanden hatten, was mit den Broten sein sollte. Also das habe ich jetzt sinngemäß zitiert, dürft ihr nochmal nachlesen. Bei Markus steht es dann. So, jetzt sind wir, Vers 17, Denn der gottlosen Arm wird zerbrechen, aber der Herr erhält die Gerechten. Das hebräische Wort für Arm kann Hand bedeuten, kann Seite bedeuten, kann auch Macht bedeuten. Warum? Weil mit dem Arm übt man ja Macht aus. Und gerade die Pharaonen haben sich ja immer gerne mit ausgestrecktem Arm darstellen lassen, um so zu sagen, meine Macht geht jetzt darüber hinaus. Und wenn der Arm des Gerechten, des Ungerechten, des Gottlosen zerbrochen wird, dann heißt das, er hat keine Macht mehr, Böses zu tun. Böses tun geht aber nicht nur dadurch, dass ich halt meine Arme und Füße benutze, sondern auch gerade, dass ich meine Zunge benutze. Das hatten wir auch bei Vers 15 mit dem Schwert. Also, die können vielleicht sogar noch ihre Zunge benutzen, aber die Macht dieser Worte wird zerbrochen. Und wie wird sie zerbrochen? Dadurch, dass wir wissen, wir sind vom Blut des Lammes bedeckt. Und uns gilt der Fluch nicht mehr. Also der Fluch könnte mich gewissermaßen noch treffen, da wo ich außerhalb von Jesus bin, wo ich noch mir selbst leben will. Aber da, wo ich in Jesus bin, bin ich dem Fluch gestorben, den der Böse gegen mich schmettern wollte. Und dann wirkt der Fluch nicht mehr. Und dann sucht er sich halt ein anderes Ziel und kommt meistens zu dem zurück, der den Fluch gesprochen hat. Aber der Herr erhält den Gerechten oder die Gerechten. Das Schöne ist hier beim Wort erhalten, das ist ein Partizip im Hebräischen und das dürft ihr jetzt tatsächlich mal mit dazu lernen bei der hebräischen Grammatik. Ein Partizip ist ja auch im Deutschen gehen, ist der Infinitiv, gehend ist der, gehend ist das Partizip. Wart doch einfach, bis ich das anfange zu erklären. Also, ne, wir haben dann auch so manche Phrasen mit Partizipien stehenden Fußes, also das, was bei uns mit ND am Ende ist, wo da an den Infinitiv quasi ein D hinten dran gesetzt wird, das ist ein Partizip. Zumindest eines der Partizipien. Das nennt sich das Partizip Präsens aktiv, aber das müsst ihr euch nicht merken. Auf alle Fälle, diese Arten von Partizipien beschreiben im Hebräischen einen Dauerzustand, etwas, das immer wieder und ständig gemacht wird. Das heißt hier beim Halten, Gott erhält ständig die Gerechten. Und noch was Schönes dabei, bei den hebräischen Partizipien, die sind auch gleichzeitig eine Eigenschaft. Also es gibt das Wort Kataf. Kataf heißt Schreiben. Kotev ist der Schreibende oder auch der Schreiber. Also der Beruf des Schreibers, der das beruflich macht. Das heißt also, da ist das Verb seine Eigenschaft geworden, dadurch, dass es zum Partizip wurde. Jetzt, warum sage ich das alles? Man kann gewissermaßen das jetzt auch übersetzen mit, Gott ist der Erhalter der Gerechten. Gott erhält ständig die Gerechten. Und damit, wann immer ihr ein Partizip findet im Hebräischen mit Gottes Namen zusammen, das müsstet ihr natürlich jetzt Hebräisch können, aber deswegen sage ich es an dieser Stelle jetzt einfach mal, da dürft ihr das nehmen als Namenszusatz Gottes. Und dann gehört es auch mit zu diesen Namen, die Gott hat, auf die wir uns berufen dürfen. Also eben vor ein paar Jahren in Kindeslingen hatte ich einmal die Abende zu Gottes Erlösernamen, das sind halt 8 Namen, immer mit der Herr und dann kommt was dazu. Also der Herr, mein Versorger, der Herr, mein Arzt, der Herr, mein Heerbanner und alles Mögliche noch dazu. Es ist eine Eigenschaft Gottes. Und hier ist eben der Herr, der Erhalter, könnte man sozusagen sagen. Also etwas, auf das ich mich berufen darf bei Gott, wenn ich seinen Namen anrufe und sage, du erhältst den Gerechten. Ich bin ein Gerechter, darauf berufe ich mich. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird soll gerettet werden. Oder meine andere Übersetzung, damit man auch die anderen Aspekte versteht. Wer sich auf den Namen des Herrn beruft, dem wird geholfen. Also das tut Gott ständig und vor allem, wenn ich mich darauf berufe, muss er es wirklich machen, weil dann bin ich mir dessen bewusst und alles. Vers 18. Der Herr erkennt die Tage der Frommen und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Auch das Wort für kennen ist ein Partizip. Da muss ich jetzt nicht mehr alles erklären, was dazu gehört, hoffentlich. Das habt ihr euch gerade noch gemerkt und sonst hört euch nochmal an. Das Wort für kennen ist das gleiche Wort wie und Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Ihr wisst viel besser als ich. Ein Mann muss, bei einem Mann reicht es nicht einfach bloß, dass er den Namen seiner Frau kennt, damit sie schwanger wird. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und dann ist es auch eben so, kennen und wissen, das ist halt die Grundbedeutung dieses Verbs, ist halt nicht nur intellektuell. Denn es reicht nicht allein aus für den Mann, dass er intellektuell weiß, dass er diese Frau geheiratet hat. Da muss mehr dazu kommen, damit dann auch wirklich Kinder in der Ehe entstehen. Und wenn man dieses andere Kennen dann endlich mal ausgeführt hat, dann hat man ganz anders erfahren, dass die Ehe dran ist. Einmal gehört es dazu, Gott kennt komplett unser Leben. Und zwar bis in die Tiefsten hinein. Mehr als nur intellektuell verstehen. Und das andere ist, er zeugt die Tage der Gerechten. Dass Gott selber dafür verantwortlich ist, diese Tage zu machen. Und wie das auch bei Kindern läuft, Kinder zeugen sich nicht von alleine, da muss die Frau auch dafür bereit sein. Und zwar auch biologisch bereit. Wir Menschen können halt, was solche geistlichen Sachen angeht, jeden Tag dazu bereit sein. Das Problem ist bloß, wir sind da wie die Frauen halt auch und sagen dann, ich habe Migräne. Ich habe jetzt keine Lust. Haben irgendwelche anderen Ausreden. Also Migräne ist ja nicht unbedingt eine Ausrede, das ist aber genau. Auf alle Fälle, wir sagen dann manchmal, nee, hab keine Lust, lassen das Wort Gottes nicht in unseren Tag und sind dann in dem Fall wie derjenige, der halt nicht fromm ist. Und dann wird unser Tag auch nichts. Also, wir können uns dann schon noch irgendwie den Tag schönreden und alles, aber wenn wir nicht Gottes Wort am Anfang des Tages hineinlassen, dann kommt da am Ende kein guter Tag von Gott gezeugt dabei heraus. Der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Das Gut ist das hebräische Wort für das Erbteil. Vielleicht erinnert ihr euch noch im Josua-Buch, da wird dann ja ab Kapitel 11 wird so angefangen auszuteilen, ab Kapitel 14 wird angefangen, dass man die Stämme aufteilt. Also erstmal wird es dann nach Stammesgröße aufgeteilt, wie viele Männer da drin sind. Und dann wird unter den Männern nochmal ein Erbteil zugeteilt. Alles per Los. Und dieses Erbteil, das bleibt innerhalb der Familie. Das kann verkauft werden, wenn man sich was zu Schulden hat kommen lassen, muss dann aber spätestens im Jubeljahr oder im gnädigen Jahr, wie es dann in Jesaja 61 heißt, wieder zurückkommen. Dieses Land darf nicht endgültig verkauft werden. Es muss immer wieder zurückgehen. Und das ist das Erbteil. Und das spricht geistlich von dem, was Gott uns alles in Jesus gegeben hat. Das Problem ist bloß oft, wissen wir gar nicht, was alles unser Erbteil ist. Dazu müssen wir die Bibel lesen und alles Mögliche. Dazu komme ich gleich auch noch dazu. Aber das ist unser Erbteil. Alles, was mir in Jesus Christus zusteht. Ganz grob, 2. Korinther 1, Vers 20. In Christus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Also Gottes Verheißung, gilt's mir? Bin ich in Christus? Also ja. Alle Verheißungen von Verfolgung bis Leben im Frieden. Und beides kann gleichzeitig sein, im Frieden leben und verfolgt werden. Dann für immer kann entweder bedeuten, oder ewiglich bleiben, also es kann vom Hebräischen bedeuten, es ist für immer in der Welt. Oder es kann auch eben ewig bedeuten, aus Zeit und Ewigkeit, all den Segen, den wir im Himmel schon haben. Epheser 1, Vers 3 und was sich dann darin entfaltet. So, Vers 19. Sie werden, also wer, die Frommen, werden nicht zu Schanden werden in böser Zeit und in der Hungersnot werden sie genug haben. Zu Schanden werden, hatten wir schon häufiger, bedeutet sich schämen müssen am Ende. Und halt nicht zu Schanden werden, heißt sich nicht schämen müssen. Wofür schämen? Dafür, dass man Gott vertraut hat, wenn es doch gleich so anders ausgesehen hat. Also derjenige, also alle möglichen Dinge, also na, ich hatte gerade ein Beispiel und jetzt kommt Isaak. Nehme ich jetzt Isaak, der komplett auf Gott vertraut. Gott sagt ihm, du bleibst im Land. Und dann sagte ich, Isaac, irgendwie muss ich ja überleben. Und also, er ist zwischendurch zwar einmal zu Abimelech gegangen, hat dann Rebekka auch als seine Frau ausgegeben und dann hat, ne, ist dann wieder zurück. Und hat sich dann gesagt, irgendwie muss ich ja doch hier im Land überleben. Was mache ich? Ich fange an zu säen, obwohl Hungersnot ist. Ne, haben wir hier jetzt auch. Fängt an zu säen und im selben Jahr erntet er hundertfach. Was vom Äußeren her überhaupt keinen Sinn ergibt. Also nach allem, was von außen gewesen wäre, hätte er sich am Ende dafür schämen müssen, dass er Gott vertraut hat. Aber weil er gewusst hat, ich bin Abrahams Same, ich bin derjenige, auf dem die Verheißung liegt, darum kann ich säen, auch wenn es nichts zu bringen scheint, aber Gott hat es gesegnet und es ist ihm hundertfach daraus geworden, dass er für sich genug hatte und für andere auch. Und dass dadurch dann andere Menschen erkennen können, wer ist dieser Gott eigentlich. So, also sie werden nicht zuschanden in böser Zeit. Böse Zeit ist alles Mögliche. Paulus sagt in Epheser 5, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern in Leipzig, also ich habe in Leipzig studiert, meine Eltern haben mich besucht, dann waren wir in der Thomaskirche, das ist ja die Kirche, in der Bach kombiniert hat und alles. Und der Pfarrer dort hat dann über den Text gerade gepredigt und sagte dann an der Stelle nur, ja, Evangelikale haben zu allen Zeiten auch immer wieder gesagt, das ist jetzt böse Zeit. Und dann, ja, stimmt ja auch. Meine Mama sagt dann hinterher auch, ja, also soweit ist das auch richtig. Also es ist immer böse Zeit. Und Paulus das damals schon gesagt hat und heute auch. Es ist halt bloß die Frage, wie sich das Böse zeigt. Denn das Böse ist immer wieder, dass wir denken, ja, jetzt sind die Umstände das auch nicht optimal, dass ich halt sehen kann. Ah, soll ich jetzt wirklich mich darauf einlassen und alles mögliche, ja, so politische Unsicherheiten oder eben, ja, wie wird das Wetter jetzt eigentlich, soll ich es wirklich aussehen und was auch immer. Und dann zu sagen, nee, auch gerade in böser Zeit werde ich nicht zuschanden, wenn ich mich auf Gott verlasse. Warum? Weil er der gute Punkt ist und er auch der Faktor ist, der sich nie ändert. Die böse Zeit ändert sich immer von dem Aspekt her, was jetzt eigentlich gerade das Böse ist. Und dann zu sagen, ich werde aber trotzdem mich auf Gott verlassen und genauso mein Leben weiterleben. Also, es sei denn, Gott sagt, mach jetzt dies und das und anders. Und dann darf ich aber auch dann von Gott erleben, dass er mir das Richtige gibt und mich versorgt. Und dann wird das jetzt nochmal erklärt in der zweiten Vershälfte. In der Zeit der Hungersnot werden sie genug haben. Also, das Beispiel mit Isaak tatsächlich. Hungersnot muss nicht nur sein, dass eben das Getreide ausgeht. Hungersnot geht auch mit allen möglichen anderen Nöten, also eben wirtschaftlich. Wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht und Inflation steigt und man bemerkt, man hat am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig, oder eben Arbeitslosigkeit droht und was auch alles sonst noch dazu, ist auch eine Art der Hungersnot oder auch geistliche Hungersnot, dass man selber irgendwie merkt, ich habe gerade gar nicht genug, um mich geistig zu versorgen. Und all das geht dann, ich habe einen Mangel mit irgendwas und weiß dann aber, mein Gott wird all um einen Mangel aushelfen durch sein Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und dann sage ich mir, ich habe genug in Jesus, auch wenn es nach außen nicht so aussieht. Und deswegen kann ich jetzt aus dem Mangel schon geben, denn das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Habt ihr vielleicht kürzlich mal gehört. Also genau das ist jetzt hier eine Umsetzung davon. In der Hungersnot und dann eben wie Isaak eben oder auch in Galater 7, was der Mensch sät, das wird auch ernten. Und dann zu sagen, ich sähe im Geist, ich sehe aus dem Geist heraus, ich mache es im Vertrauen auf Gott und nicht im Vertrauen darauf, was im Fleisch Sinn ergibt. Also, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird auch ernten, wenn er auf das Fleisch steht, wird er Verderben ernten, wenn er auf den Geist steht, wird er Leben ernten. Darum lasst uns Gutes tun und nicht nachlassen, denn zu seiner Zeit werden wir auch den Segen erben, wenn wir nicht nachlassen. Und Vers 10 kann ich jetzt gerade nur noch sinngemäß, dummerweise. Also, dass wir Gutes tun sollen, vor allem an des Glaubensgenossen. Also, erst einmal untereinander in der Familie und dann auch darüber hinaus. Kriegen manche auch nicht unbedingt hin, aber das ist das Rezept, wie ich in der Hungersnot, was auch immer die Hungersnot ist, trotzdem versorgt werden kann. So. Vers 20. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Also, da haben wir auch ein Thema, das sich häufig wieder gegeben hat. Am Ende lohnt sich keine Gottlosigkeit. Und das Schöne ist, von hier im Psalm kehrt sich jetzt alles um. Da wird jetzt einfach nur erzählt, wie es dem Gerechten am Ende gut geht. Also eben hier bei, wenn du den lieben Gott lässt walten, der Wechsel von Strophe 5 auf Strophe 6. 21. Der Gottlose muss borgen und bezahlt nicht, aber die Gerechte ist barmherzig und kann geben. Also, wo der Gottlose noch vorher Überfluss hatte, muss er sich auf einmal anfangen zu borgen und kann es nicht mehr zurückgeben. Also, was heißt das? Wenn ich borgen muss und kann nicht zurückgeben, ich gerate immer mehr in Schulden. Und da, wo die Leute gottlos leben, ganz gleich in welchen Arten und Weisen, da häufen sich die Schulden. Und das sieht man ganz deutlich da, wo Gottlose sind. Und gottlos bedeutet auch einfach bloß mitunter, ich verlasse mich an diesem Punkt nicht auf Gott. Können sonst fromme Leute sein. Aber wenn sie sagen, an dem Punkt verlasse ich mich auf mich selber, auf die Mechanismen, die da laufen, dann ist man gottlos und dann sammeln sich Schulden mehr und mehr an. Aber der Gerechte kann leihen. Na gut. Der Gerechte Der Gerechte ist barmherzig und kann geben. Interessanterweise, das Wort barmherzig wäre eigentlich von dem, wie ich das Wort gelernt habe, eigentlich eher gnädig. Also er ist derjenige, der sich drum stellt. Das ist das männliche Wort für Gnade gewissermaßen. Also wie der Vater sich drumherum stellt, um seine Familie als Schutz. Der ist gerecht und der Gerechte ist barmherzig und kann geben. Also wirklich, selbst wenn er eigentlich sagt, vom Fleisch her habe ich nur Mangel oder habe ich selber Mangel, aber ich kann geben, weil ich weiß, Gott füllt ja meinen Mangel aus. Und dadurch, dass ich schon mal anfange zu geben, schaffe ich wieder Raum für Gott, dass er nachrücken kann und Gott gibt dann in der Regel viel mehr. Wenn es sich auch manchmal ein bisschen hinzieht. Und man dann eben selber in der Anfechtung steht. Vers 22. Denn die Gesegneten des Herrn erben das Land, aber die, ihr verflucht, werden ausgerottet. Nochmal. Also die Gesegneten, da ist übrigens wieder ein Partizip, diesmal bloß das passive Partizip, also diejenigen, die Gott gesegnet hat, werden das Land erben. Landerben ist wieder dieses Erbteil, was mir zusteht, von dem ich komplett versorgt werde. Was in der geistlichen Realität davon spricht, wie Gott mich aus der geistlichen Welt auch in die fleischliche Welt hinein versorgt. Also, dass ich alles habe, was ich in der geistlichen Welt brauche, dann aber eben auch alles, was ich in der fleischlichen Welt brauche. Aber die eher verflucht, werden ausgerottet. Also, verflucht ist tatsächlich das, was da nicht bleiben darf. Ganz wichtiger Gegensatz. Gesegnet und verflucht. Gesegnet bedeutet, es wird größer und mehr und verflucht bedeutet, es nimmt am Ende komplett ab auf Null. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem Wege. Also, feste Schritte bedeutet, ich habe sicheren Boden. Insofern habe ich sicheren Boden, dass ich weiß, ich trete fest auf. Selbst wenn der Boden schlüpfrig aussieht wie Glatteis. Oder selbst wenn es so aussieht, als würde mich das Ganze nicht tragen. Oder selbst wenn es so aussieht an einer ganz schrägen Felswand, als käme ich da überhaupt nicht lang. Zwei Verse dazu, die ich jetzt erstmal nur sinngemäß sage. Habakuk 3, Vers 19. Und rückwirkend auf Psalm 18, Vers 34, könnt ihr euch dann später nochmal angucken. In beiden geht es darum, dass meine Füße werden wie die Füße der Hirschkuh. Hirsche sind reine Tiere. Die keuen wieder. Das hat eine andere Bedeutung noch, eine wichtige. Also die hat dann, sag ich doch gar nicht, also das Wiederkeuen ist das, was in Psalm 1 kommt. Der seine Lust hat am Wort des Herrn, der sinnt über dem Wort. Genau. Also, und in Josua 1, Vers 8 sind zwar unterschiedliche Worte, aber haben beide das Gleiche, haben beide das, was die Hirschkuh macht, eben mit Wiederkäuen. Und die Füße sind jetzt das Wichtige, haben gespaltene Hufen. Die Tiere mit gespaltenen Hufen, die können wesentlich besser auf unebenem Boden laufen. Und bei den Hirschkühen und gerade auch bei den Ziegen habt ihr vielleicht auch mal mitbekommen, also gerade die Ziegen in Israel, das kann so eine schräge Wand sein. Und die laufen trotzdem da lang. Also da, wo eigentlich nach menschlichem Ermessen kein Weg ist, da kann ich sicher hintreten. Warum? Weil meine Füße werden wie die Füße der Hirschkuh. Das ist das Interessante dabei. Also, noch einmal eben hier. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Fest eben sicher, ich kann sicher zutreten, weil ich weiß, der nächste Schritt sieht zwar von außen unsicher aus, aber ich weiß, dass ich hinkomme. Ihr habt bestimmt Indiana Jones gesehen mit dem Heiligen Gral. Ich habe vergessen, wie der Film genau heißt. Auf alle Fälle gibt es eine Szene, er muss sich vorkämpfen, dort wo der Heilige Gral versorgt wird. Der Heilige Gral ist ja der Abendmahlskelch Jesu. Und wenn man daraus dann trinkt, wird man hat eine ewige Jugend, hat ein ewiges Leben. Und er geht los und dann ist eine Szene, wo es, er hat so halt so ein Rätsel sozusagen vor sich und das eine ist dann der Schritt des Glaubens, den er machen muss. Und vor ihm ist eine Schlucht. Man sieht nichts und dann denkt er, ne, er muss den Schritt machen und denkt natürlich, er fällt. Und er geht los und dann fällt halt so einen halben Meter tief und landet dann auf einem relativ schmalen Steinweg. Als er dann darüber läuft, schmeißt er hinter Sand drauf, dass alle das sehen können, aber das ist dann eben so. Es ist nach außen gesehen ein komplett unsicherer Weg, aber sobald man zutritt, merkt man, der ist steinfest. Und das kommt von Gott, weil man dann weiß, da wo ich hintrete, da sind meine Schritte sicher. Anderes Beispiel noch, Petrus auf dem Wasser. Ne? Das Wasser kann eigentlich nicht halten, nach allem physikalisch Möglichen, aber im Blick auf Jesus geht's. Dann heißt es, er hat Gefallen an seinem Weg. Warum Gefallen? Weil ich nur dort einen festen Boden habe, wo ich auch da bin, wo Gott es gefällt. Oder wo es das ist, was Gottes Wesen entspricht, wo es das ist, was Gott tut. Also, wo ich dort unterwegs bin, als der Gerechte, wo Gott mich auch haben will, da habe ich die Zusage, dass ich einen festen Tritt habe. Ich traue mich nicht unbedingt immer und dann ist es auch noch wichtig, ein festes Herz zu haben. Hebräer 13, Vers 9. Es ist ein köstlich Ding, dass das Menschenherz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Also eben auch da vom Herrn kommt es. Dass eines Männers meine Schritte fest werden oder hat Gefallen an seinem Wege. Jetzt das Interessante, der nächste Vers, Vers 24, fällt er, so stürzt er doch nicht. Denn der Herr hält ihn fest in der Hand. Also, Fallen ist nicht ausgeschlossen. Gott weiß, dass wir Menschen sind, dass wir Menschen immer wieder sündigen. Fallen ist ein Wort für sündigen. Das Wichtige ist bloß dann wieder aufstehen. Beziehungsweise, in dem Fall ist sogar, wenn ich nämlich mit Gott unterwegs bin, dann falle ich gar nicht ganz. Kennt ihr bestimmt jetzt gerade in dieser Jahreszeit mit Kindern und oder Enkeln? Ne? Man hat das Kind an der Hand und das Kind ist noch nicht ganz so gewohnt, dass es glatt sein könnte. Und fällt. Oder rutscht halt wenigstens aus. Aber es fällt doch nicht. Warum? Weil Papa, schrägstrich Opa, das Kind hält. Ganz genau so. Jesaja 41, 13 heißt es, ich bin der Herr, der deine rechte Hand nimmt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Also genau das. Ich werde von Gott gehalten. Und wenn ich dann auch stolpere, ich falle nicht ganz hin, dass dann alle über mich lachen können, sondern dass ich doch relativ schnell widerstehen kann und weiterlaufen. Jetzt kommt Vers 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Erst einmal, alt ist bei David jetzt nicht ganz klar. Es hängt ja natürlich davon ab, mit wem er redet. Wenn es Salomo war, könnte es tatsächlich bis ins hohe Alter von 70 Jahren gewesen sein. War ja bei David alt. Also, aber alt ist in der Bibel wirklich relativ. Hiob hat eben mindestens 140 Jahre noch nach dem ganzen Jahr bei ihm gelebt und da war er vielleicht schon 70, also von daher, dann starb er alt und lebenssatt. Abraham war alt und lebenssatt mit 175, also alt ist relativ. David sagt aber eben, ich war jung und bin alt geworden. Warum sagt er das jetzt? Um zu zeigen, ich habe schon langes Leben hinter mir und kann aus Erfahrung reden. Manchmal ist Erfahrung ja nicht verkehrt. Erfahrung ist allerdings nur dann nicht verkehrt, wenn es dem Wort Gottes entspricht. Ganz oft bauen wir in unsere Erfahrung nämlich darauf, was Gottes Wort nicht entspricht. Und sagen, guck mal, das habe ich aber erlebt, also kann Gottes Wort nicht wahr sein. Genau darauf kommen wir jetzt in diesem Vers weiter. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Also, verlassen bedeutet, Gott ist nirgendwo zu finden. Denk nicht in deiner Drangsalssitze, dass du von Gott verlassen seist. Verlassen und, was hat er auch nicht gesehen, seine Kinder um Brot betteln. Jetzt können wir doch bei ganz vielen Christen, gerade in der dritten Welt, sehen, irgendwie, es sieht nicht ganz danach aus. Oder auch wenn wir uns das Europa angucken, auch im Mittelalter gerade, mussten doch viele betteln, die doch eigentlich an Jesus geglaubt haben. Warum? Da kommt ein ganz wichtiger Vers aus Hosea 4, Vers 6 hinein. Mein Volk geht zugrunde, weil die Erkenntnis mangelt, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Also, Gott sagt, mein Volk geht zugrunde, weil sie keine Erkenntnis mehr haben. Dieses Wort Erkenntnis ist das gleiche, wie ich vorhin schon hatte, bei der kennt die Tage der Gerechten. Also, eine tiefere Kenntnis, als nur zu wissen, ich bin mit dieser Frau verheiratet, sondern man hat es auch erlebt, am eigenen Leibe. Und so ist das auch mit dem Wort Gottes. Also Gott hat tatsächlich das hier in die Bibel reingelegt, was mir dagegen hilft, gegen Mangel. Also zum Beispiel, dass meine Kinder betteln müssten. Was wir eben auch hatten mit Vers 16 und dann Vers 19 und so weiter. Aber wenn ich das nicht weiß, und zwar also nicht allein intellektuell wissen, das ist schon mal gut. Aber wenn es nicht im Herzen angekommen ist, dann kann ich das auch nicht erleben. Weil gerade wenn es nicht im Herzen angekommen ist, dann kann der Teufel ankommen mit anderer Erfahrung. Und eben sagen, guck mal, so sieht es bei den anderen aus. Oder Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, deinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nee, Vers 3 ist es eigentlich, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Ersten Teil können wir alle Mitte unterschreiben. Zweiter Teil, heilt alle deine Gebrechen. Aber man sieht es doch bei so vielen Leuten. Auch da wieder, mein Volk geht zugrunde, weil die Erkenntnis mangelt, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Wir kennen den Vers. Aber wir sind noch nicht vom Vers erkannt worden. Also der Vers ist noch nicht in uns schwanger geworden, dass da am Ende was dabei rauskommt. Also in der Predigtvorbereitung wird einem dann an der Uni gesagt, geht schwanger mit dem Vers. Und, oder mit dem Text. Und das ist das Gleiche, was eigentlich jeder Mensch machen soll. Schwanger gehen mit dem Text. Dass der Text wirklich in einem erkannt wird. Und dann zu sagen, nee, aber das ist das Wort Gottes eben hier, dass die Kinder des Gerechten nicht um Brot betteln müssen. Und dann zu sagen, okay, das ist die Realität Gottes. Und wenn meine Wirklichkeit, die ich sehe, dem nicht entspricht, dann muss ich gucken, wie ich in die Realität Gottes hineinkomme. Dass ich mich nicht benehme wie der Gottlose, der sich um Gottes Wort nicht schert, sondern der Gerechte, der sagt wirklich, ich gucke, was in Gottes Wort ist. Und wenn wir da noch hinkommen, wahrscheinlich nicht, nee, kommen wir nicht mehr heute hin. In Vers 30 ist das dann halt, was der Mund dann macht, aber das könnt ihr, hat mit Psalm 1 wieder zu tun, von dem her. Also, noch einmal, der Gerechte ist nur da, kann dann wissen, Ich muss nicht mich verlassen wissen, und weil ich weiß, Gott ist immer bei mir. Ne? Also Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Der Jesus, der das alles machen konnte, der auch derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum kann auch eben ganz klar sein, meine Kinder müssen nicht betteln, wenn man sich so wirklich an Gott festhält. Was halt in der Realität dann oft deswegen nicht der Fall ist, weil wir uns eben nicht darauf verlassen, weil wir nicht darauf pochen. Es ist so wie in dieser Welt, wenn ich meine Rechte nicht kenne, kann ich auch nicht drauf pochen. Und dann kann mir mein Widersacher halt auf ganz legalem und illegalem Wege alles aus der Tasche ziehen, bis ich dann mein Recht kenne und das wirklich so aufnehmen kann, dass mir der Teufel auch nicht ankommen kann und sagen, sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich Gottes Wort für dich? Gilt das wirklich für dich? Und dann zu sagen, ja, ich bin in Jesus Christus, in ihm gilt auf alle Verheißungen das Ja. Also auch darauf. So, Vers 26. Er, also der Gerechte, ist allezeit barmherzig und leid gerne. Da haben wir das für den Laien jetzt. Und sein Geschlecht wird zum Segen. Also, das Wort Laien ist da auch wieder Partizip. Also nochmal, es ist die Eigenschaft des Gerechten. Warum leiht er? Weil das für ihn klar ist, dass es eine Art des Säens, also eben wieder wie Isaak gesät hat. Auch wenn es eine andere Art ist. Also weil aussäen bedeutet ja wirklich komplett, ich kriege das nie wieder. Leihen ist in dem Sinne erstmal, ich krieg's ja wieder. Ich weiß ja, dass ich es wieder kriege, aber es ist, also wäre mir jetzt zu viel, das alles noch auszuwalzen, aber es gehört in die gleiche Kategorie auf alle Fälle mit rein. In den Sprüchen steht, wer dem Armen gibt, leiht dem Herrn. Also in dem Fall, da leiht man dann, und gerade Hudson Taylor hat es ganz besonders mitgekriegt, dass er dann halt über Nacht 400% Zinsen gekriegt hat auf eine Münze, die er weggegeben hat. Und dann eben seine Kinder, sein Geschlecht wird zum Segen sein. Geschlecht ist das Wort Same. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, und in deinem Samen sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Und der Same kommt später auch eben auch immer. Dein Same ist dann in 2. Mose 22 auch. Dein Same wird die Tore der Feinde besitzen. Paulus sagt später, es wird ganz bewusst vom Samen, von dem einen Samen geredet. Sagt dann, und nicht die vielen Samen, weil er dann nämlich sagt, es geht über Isaak den Samen, Jakob den Samen. Dessen Samen dann halt ein bisschen weiter gestreut, aber jeder weiß halt, ich bin ein Sohn Abrahams und Isaaks und Jakobs. Bis zu Jesus, dem ultimativen Samen Abrahams, und wir in Jesus sind auch Abrahams Same. Galater 1, Kapitel 1 bis 4. Ganz grob. Also vor allem in Kapitel 3 und 4 ist es. Nummer 2. Lest es euch nochmal durch. Galater Brief ist nicht lang. Also, der Same des Gerechten. Wer ist der Gerechte? Ganz besonders eben Abraham, von dem es eben heißt, Abraham. Abraham glaubte dem Herrn, das rechnet ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Da haben wir die erste Kombination von Glauben und Gerechtigkeit. Die zweite Kombination ist in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Vers wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Und wenn ihr die Zeit und Lust habt, könnt ihr gerne bei YouTube dann meine Predigten, die ich in Mühlacker gehalten habe, der Gerechte wird aus Glauben leben, habe ich ja über die drei Aspekte dann gepredigt. Gerecht, Glauben und Leben. Und beim Gerechten kam auch Psalm 37 mit drin vor. So, wir kriegen den Abschnitt noch zu Ende. Das auf alle Fälle. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, so wirst du immer da bleiben. So wirst du wohnen immer da. So. Böse ist all das, was nicht im Einklang ist mit Gott. Ganz grob. Also ich sag's trotzdem einfach nochmal, weil Wiederholung hilft, dass man es in den Kopf reinkriegt und ins Herz auch. Tu Gutes entsprechend. Gutes ist alles das, was im Einklang ist mit Gott. Das heißt, sein Wort zu lesen, zu reden, und zwar mir selber vorzureden, anderen vorzureden und in meinem und anderen Leben umzusetzen. Also das Wort lesen, reden und tun. Oder halt so vormurmeln, wie das der Gerechte macht. Und dann, was er tut, das gerät wohl. Deswegen ist es dann eben das Tu Gutes. Gutes tun in Wort und Tat. Also auch Segnen gehört dazu, und Segnen auch materiell und nicht nur mit Worten. So wirst du wohnen immer da. Jetzt kann man natürlich sagen, also das Wort immer ist ja genau das gleiche wie vorhin auch, kann immer bedeuten, immer in der Welt, also irgendwie bleibst du doch immer, oder auch ewig, also dass man ewiges Leben hat. Jetzt kann man natürlich sagen, halt, Moment, ist das jetzt Werkegerechtigkeit? Weil du tust Gutes und dann wirst du immer bleiben. Halbwegs ja. 3. Mose 18, Vers 5, wer das Gesetz hält, wird ewig leben. Also wer das tut, der wird dadurch leben. Bedeutet einmal, dass man halt ein gutes Leben hat, und das andere tatsächlich, dass man ewig leben könnte, wenn man das Gesetz ganz hielte. Kann keiner, hat nur Jesus geschafft. Also von daher, Werkegerechtigkeit klappt von daher nicht, aber in Jesus, der es eben komplett geschafft hat, kann ich Gutes tun, und dadurch weiß ich auch, dass ich immer bleibe. Also das allererste gute Werk zu tun ist, mir immer wieder zu sagen, ich bin in Jesus und Jesus ist in mir. Und dann zu gucken, was folgt daraus für meinen Tag. Vers 28. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seinen Heiligen nicht. Recht bedeutet nochmal das, was mir in Gott, also das, was mir die, das, was mir zusteht. Entweder, was mir ohne Jesus zusteht, Hölle und Verderben, oder in Jesus ewiges Leben. Und zwar ewiges Leben bei Gott im Himmel und die Versorgung im Überfluss bis dorthin. Also bis ich zum Himmel komme. Weil Jesus ja gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Das ist mein Recht. Und wie sich dieses Recht genau entfaltet, das könnt ihr hier in der Bibel nachlesen. Interessanterweise ganz besonders eben in den Psalmen. Ganz besonders hier in Psalm 37, wo es immer wieder um die Gerechten geht. Aber eben alles Mögliche, was auch Gott an Verheißungen gibt. Gerade seine Segensverheißungen. Noch einmal da. Der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Die Heiligen sind nochmal eben diejenigen, die Gott ausgesondert hat für sich. Wie man sagen kann, der Stuhl ist mir heilig. Oder das ist Opas Stuhl, der ist ihm heilig. Setz dich nicht drauf. Der ist für Opa ausgesondert. Er verlässt sie nicht, das heißt eben auch nochmal, wie hier nochmal, denk nicht in deiner Drangsalsitze, dass du von Gott verlassen seist. Es sieht vielleicht manchmal so aus, nach außen hin, aber es geht die Zusage, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist das, was Gott zu Josua gesagt hat und was dann im Hebräerbrief gesagt wird, darum können das auch wir das auch sagen. Der Herr ist bei mir, was können wir Menschen tun? Er verlässt die Heiligen nicht, ewiglich werden sie bewahrt. Also einmal in dieser Welt werden wir bewahrt, selbst wenn wir das Märtyrertum leiden müssen. Denn wenn wir das leiden müssen, dann werden wir in Ewigkeit bewahrt. Unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Und jeder, dessen Name im Himmel geschrieben ist, der bleibt auf ewig. Aber die Gottlosen werden ausgerottet. Aber das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet. Geschlecht bedeutet tatsächlich auch die Nachkommen. Ist natürlich erstmal wieder ein bisschen blöd mit dem, Moment mal, verflucht Gott hier ganze Völker. Nur in dem Sinne, dass jeder wieder neu die Chance hat, sich zu bekehren. Und wer sich bekehrt, der kehrt das Geschlecht, kehrt das Geschick um. Aber ansonsten läuft es bei den Gottlosen immer in dieselbe Richtung, bis bei einem dann doch mal irgendwie der Schalter umgelegt wird. Und dieser Schalter wird dadurch umgelegt, dass wir den Menschen das sagen. Denn wie sollen sie wissen, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht davon gehört haben? Römer 10. Die Gerechten werden das Land ererben und wohnen alle Zeit darin. Also noch einmal das, was wir in Vers 22 hatten. Die Gesegneten erben das Land, aber der verflucht wird ausgerottet. Das ist das in Vers 22 und in Vers 27 dazu eben, das Abt vom Bösen, tu Gutes, so wirst du wohnen immer da. Das ist hier in Vers 29 noch einmal gewissermaßen zusammengefasst. Also da, wo ich mich gerecht verhalte, da, wo ich gerecht lebe, wo ich weiß, ich bin gerecht dadurch, dass ich in Jesus bin. Da habe ich diese Verheißung. Land ererben, vielleicht sogar im wörtlichen Sinn, also im irdischen Sinn, aber vor allem in dem Sinn, dass ich weiß, ich habe den Segen geerbt im Himmel, dem in Jesus zusteht. Das ist ein Mischmasch aus Epheser 1 und Galater 4. Genau, dann haben wir wieder zumindest ein paar Abschnitte geschafft und nächstes Mal wird der Psalm zum Ende gebracht. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen, danke, dass wir die Gerechten sind in dir und dass wir deswegen all diese Zusagen haben. Hilf du uns, dass wir wirklich im Kopf wissen, was deine Verheißungen sind und dass wir es auch im Herzen erkennen, damit wir ganz klar sagen können, das gilt mir, das gehört mir und das kann mir der Teufel auch nicht nehmen. Dass wir es in unserem Leben erfahren und es auch anderen weitergeben können. Amen.